Willkommen bei Gründe, Wachse, Lebe, dem Herzschlag der Unternehmenswelt im Landkreis Dingolfing-Landau. Tauchen Sie mit uns in Geschichten voller Mut, Kreativität und Erfolg ein. Erfahren Sie praktisches Fachwissen. Entdecken Sie, wo Tradition auf Innovation trifft und lokale Visionen globale Horizonte eröffnen. Ihre Reise durch die Welt des Unternehmertums beginnt jetzt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründe, Wachse, Lebe. Mein Name ist Daniel Fürck und wir sprechen heute über die Rolle der Kultur- und Kreativwirtschaft. Hierzu haben wir wie immer zwei spannende Gesprächspartner ausgewählt und eingeladen. Oliver Wittmann von Bayern Kreativ und Dr. Anton Schröpfer von Teach Meetbeat. Mit dabei ist auch wieder Nadja Bauer-Beutelhauser von der Wirtschaftsförderung des Landkreises. Liebe Nadja, wie sind wir genau auf diese beiden Personen gekommen?
Ja, der Dr. Anton Schröpfer ist nicht nur Soziologe, er ist vor allem ein leidenschaftlicher Ermöglicher. Mit Teach Meet Beat hat er wirklich einen Ort geschaffen, an dem Künstlerinnen und Künstler endlich sich auf das Wesentliche konzentrieren können und das bekommen, was sie wirklich brauchen. Arbeiten, kreativ zu sein, gestalten mit allem, was dazugehört. Mit Übernachtungsmöglichkeiten, Verpflegung, Studio, Raum für Buchprojekte, Musik oder Workshops. Das ist alles dank seiner Kraft und Energie Realität geworden. Und ich bin ehrlich, ich bin gnadenlos begeistert von seiner Arbeit. Und wir wollten wissen, was bedeutet das eigentlich für unsere Region? Wie wirken solche kreativen Milieus über sich hinaus? Und deshalb freuen wir uns sehr, dass Oliver Wittmann von Bayern Kreativ in dieser Folge mit dabei ist, denn er zeigt, wie Kultur- und Kreativwirtschaft gefördert werden kann, welche Rolle sie für den ländlichen Raum spielen und warum genau dort oft das größte Potenzial liegt.
Perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in das Gespräch mit Oliver Wittmann. Lieber Oliver, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen können, um über Kultur- und Kreativwirtschaft zu sprechen und vor allem auch darüber, was ihr mit Bayern Innovativ in dem Bereich macht, welche Rolle das Ganze eigentlich gerade auch für Landkreise spielt, fernab der großen Kulturmetropolen, in denen natürlich ganz viel passiert und ja, welche Rolle das dann auch für die Kulturschaffenden in diesen Regionen bedeutet. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung und freue mich, hier zu sein.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Wir nehmen hier gerade heute in München auf. München ist natürlich eine Kulturstadt. Hier passiert ganz viel. Deshalb, darüber wollen wir heute gar nicht so viel reden, sondern wir wollen mal darüber sprechen, was gerade auch Landkreise wie Dingolfing-Landau in dem Bereich machen können und was es da zu unterstützen gibt und wo ihr dann da auch wirklich ins Spiel kommt. Deshalb lass uns vielleicht mal erstmal so eine Bestandsaufnahme machen, so eine Gefühlsbestandsaufnahme. Wie ist denn dein Eindruck momentan? Wie steht es denn eigentlich um die Kultur- und Kreativwirtschaft, gerade auch fernab der großen bayerischen Metropolen?
Also die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ja in ganz Bayern da und auch präsent und aktiv vor allem. Vor allem ist sie aktiv. Wie du richtig sagst, ist natürlich so, dass in den großen urbanen Zentren eine andere Ballung da ist und auch eine andere Sichtbarkeit, weil natürlich da auch sämtliche Teilmärkte auch vertreten sind. Am Beispiel München, also der Medienmarkt, ist natürlich hier besonders ausgeprägt. Es ist aber auch bundesweit ganz klar, dass es da mehr Schwerpunkte gibt als in anderen Teilmärkten, also zum Beispiel als im Design, als im Markt der bildenden Kunst oder auch im Werbemarkt, weil es natürlich die kleineren Einheiten, die auch die Branche insgesamt prägen. Das ist eine kleinteilige Branche, von der wir sprechen. Kleine Agenturen mit 1, 2, 3 Personen, auch Solo-Selbstständige, die im Design, in der Fotografie unterwegs sind, die gibt's in ganz Bayern. Auch in den großen Städten, in den kleinen Städten, in den mittleren und auch auf dem Land, in den Dörfern hinein. Und insofern ist natürlich unser Anliegen, alle Kultur- und Kreativschaffenden in Bayern zu erreichen. Und deswegen gucken wir auch ganz bewusst dann in die ländlichen Räume. Aber da ist natürlich dann auch ein bisschen mit anderen Wegen zu kämpfen oder na, zu kämpfen. Also es ist man muss andere Wege einfach gehen und anders gucken und braucht mehr Partner. Aber das ist natürlich das, was wir vorhaben.
Genau. Wo setzt ihr denn da genau an? Also was macht denn Bayern Innovativ überhaupt tatsächlich?
Wir versuchen natürlich verschiedene Maßnahmen zu nehmen. Also die Herausforderung von verschiedenen Seiten anzugehen, so möchte ich es mal sagen, ne? jetzt, wo ich angefangen habe zu sagen, dass es die Branche überall gibt, woher wissen wir das? Also wir, ein Teil unserer Arbeit, dass wir einfach ganz grundsolide Statistiken erstellen und die Daten der statistischen Ämter zusammentragen, um zu gucken, wie wirklich die Branche aussieht, wie stark ist sie, wie viele Leute sind dann da, was für Umsätze werden geschehen, um einfach auch die volkswirtschaftliche Größe zu nehmen. Und die ist immer da und die ist immer groß. Natürlich auch, sonst in München besonders stark, aber eben auch in ganz Bayern da. Das ist immer so der Ansatzpunkt, ein Teil unserer Arbeit, um das mal festzulegen und da auch eine gewisse Entwicklung beobachten zu können. Weil das natürlich etwas ist, was die Branche zum Teil nicht selber machen kann, aufgrund der Kleinteiligkeit, auch aufgrund der Tatsache, dass es nicht so einen hohen Vernetzungsgrad gibt wie in anderen Branchen, was auch wiederum mit der Kleinteiligkeit zu tun hat. Und natürlich auch in den Kommunen, die da eigene Anlaufstellen und Einrichtungen und Unterstützungsmaßnahmen bieten, dass dort solche Arbeiten auf so einer bayerischen Ebene halt von denen gesehen wird. So sehen wir es auch, deswegen machen wir es und fangen damit erstmal an. Und dann ist natürlich der nächste Punkt zu gucken, dann wissen wir den Status und was machen wir dann weiter. Wir suchen halt einfach zu gucken, wo können wir Unterstützung anbieten für die Branche möglichst an sich, für alle, weil natürlich das mit den 11 Teilmärkten immer so eine besondere Herausforderung ist, was für Themen betrifft alle Teilmärkte gleichermaßen oder zumindest in Ansätzen gleich. Und auch da gibt es Unterschiede eben von den Teilmärkten, aber eben natürlich auch von den Örtlichkeiten. Ich habe es ja schon anklingen lassen. Medienmarkt ist in München besonders stark, dann noch in den anderen größeren Metropolstädten in Bayern und dann dünnt es ein bisschen aus. Andere Teilmärkte sind überall vertreten, immer in der gleichen Gewichtung, weil es man schon als kreative Grundversorgung bezeichnen könnte, die angesprochenen Designer und Fotografen zum Beispiel. Und da muss man immer gucken, mit welchen Angeboten können wir helfen. Und natürlich müssen wir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen auswählen, welche Angebote wir angehen können, weil das Feld, in dem wir uns befinden, so viele Möglichkeiten bietet, dass wir das einfach natürlich nicht alles, was wir uns für sinnvoll halten und es auch finden, dann das umsetzen können. Also wir müssen auch eine Priorisierung vornehmen.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, mit den Teilmärkten natürlich mal schwierig, pauschale Antworten zu geben, weil so viel Vielfalt ja da drin auch steckt. Dennoch, wo siehst du denn vielleicht auch spezifisch in Teilmärkten, wo siehst du denn momentan gerade die größten Herausforderungen für die Branche?
Große Herausforderung ist immer das Miteinander zu finden. Also ich hatte es jetzt schon mal angesprochen, deswegen nehme ich es als erstes auf, sich untereinander kennenzulernen, in die Vernetzung zu gehen, Austausch zu finden, fachlich, aber auch räumlich, um auch Gemeinschaften zu finden, sei es um gemeinsam eine Stimme zu heben, gemeinsam Projekte zu kriegen und teilweise einfach auch nur so kooperativ arbeiten zu können, ne? Was aufgrund der Kleinteiligkeit nicht der Fall ist. Also wie oft stelle ich immer noch nach all den Jahren fest, dass der ortsansässige Fotograf die Designerin, die um die Ecke wohnt, nicht kannte. Und man könnte wunderbar zusammenarbeiten. Wenn wir da Verbindungen schaffen oder helfen, dass diese geschaffen werden, ist schon viel gewonnen. Also dieses Netzwerk schaffen als Anlaufstruktur, das ist schon mal eins der wichtigsten Probleme, die wir deswegen auch immer noch angehen und da, wo wir Unterstützung geben wollen. Der andere Punkt, der natürlich sehr, sehr groß ist immer noch die Raumfrage. Kreative brauchen Räume, sie brauchen Räume, um sich zu treffen. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dieser Netzwerkgeschichte. Aber auch Orte, wo man eben auch arbeiten kann. Das ist also New Work-mäßig natürlich auch ein bisschen. Wo kann man da was machen? Aber auch, wenn wir eher in die Kulturberufe gehen, wo gibt's Aufführungsmöglichkeiten, auch Produktionsstätten, all solche Infrastrukturdinge, die muss man eigentlich angehen. Und wenn wir über Infrastruktur denken, natürlich geht es über die Raumfrage auch ein bisschen hinaus. Also wenn wir in die Branchen denken, die stark digital unterwegs sind, dann ist das Glasfaserkabel dann auch eines der Dinge, die durchaus auch für die Kultur- und Kreativwirtschaft ein großes und wichtiges Thema ist. Ne? Also und wenn wir jetzt schon bei dem Glasfaserkabel sind, Digitalisierung, ist natürlich technische und technologische Herausforderung auch ein ganz, ganz großes Ding, was es zu beachten gilt. KI ist etwas, was natürlich auch unsere Branche grundlegend umwälzen wird. Das wird sie bei allem, das ist ja mittlerweile schon ein bisschen banal. Und da ist natürlich auch die Herausforderung, wie können wir Möglichkeiten schaffen, die Branche darauf vorzubereiten oder einfach Anwendungstools zu geben, einfach dem Ganzen ein bisschen näher zu geben. Das ist gerade in unserer Branche noch besonders herausfordernd, nicht nur diese Sache, wie wird sich mein Job ändern, wie viele Jobs wird es noch brauchen für die gleichen Tätigkeiten und wie die technischen Entwicklungen da jetzt sind und sein werden, sondern bei uns ist ja noch besonders genau, geht die Frage nach, wie geht das eigentlich damit, wenn die dann gefüttert werden? Die generativen KIs, die können das nicht von selbst. Ja, da wird der Material genommen und das Material ist ja zum Teil auch gerade bei den neuen, die dann auch Filme und Musik machen können, die werden gefüttert ja mit urheberrechtlich geschützten Werken. Zumindest in Deutschland urheberrechtlich geschützt. Und da ist die Frage, wie kann man da einen Ausgleich schaffen? Weil die Frage ist natürlich aus der Branche jetzt, wenn wir da mit reingehen und da neue Entwicklung vorstellen, ja, wie kommen wir davon eigentlich haben? Wie können wir davon eigentlich partizipieren? Es gibt natürlich Stimmen, die sagen, wir werden hier einfach beklaut und weil dann diese Dinge dann KIs füttern, die uns dann quasi dann die Tätigkeits- oder die Jobs wegnehmen. Und die Frage, der muss man sich einfach stellen und da auch da in Lösungen denken. Und das ist natürlich etwas, was auch eine der ganz elementaren, Teil dieser elementaren Herausforderung ist, wie gehen wir mit KI in der Zukunft um?
Gerade in bestimmten Teilbereichen dieser Branche ist ja die Begegnung auch einfach ein ganz großes Thema. Du hast gerade schon Auftrittsmöglichkeiten für Auftritte, Räume für Auftritte angesprochen. Wir haben da ja durchaus auch eine Pandemie gehabt, die viel zerstört hat, die viel kaputt gemacht hat, die viele in der Branche auch an die Grenzen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gebracht hat und teilweise darüber hinaus. Damit einhergehend hatten wir generell auch schon die letzten Jahre ein, ich sage jetzt mal, Bühnensterben so ein Stück weit, weil sich vieles nicht mehr gerechnet hat, weil ja die Kosten auch einfach durch die Decke gegangen sind für viele Dinge. Wie können wir denn dem entgegenwirken und gibt's da aus deiner Sicht auch inzwischen so einen Punkt, zumindest ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so seit vielleicht ja gerade dieses Jahr so langsam die Leute wieder ein stärkeres Bedürfnis auch bekommen. Also nach diesen Pandemiewehen gab es mal so einen gefühlten kurzen Peak, wo Leute auf einmal wieder alle auf Veranstaltungen gehen wollten, Konzerte und so weiter. Dann gab es wieder so einen Abflauen und ich habe jetzt das Gefühl, zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass wir irgendwo wieder an den Punkt kommen, wo das den Menschen wieder wirklich alltäglich wichtig wird. Also wo man merkt, dass die Menschen das auch wieder mehr suchen, auf ein Konzert zu gehen, in ein Theater zu gehen, in ein Kino zu gehen, zu einer Veranstaltung zu gehen. Also zwei Teilfragen sozusagen. Zum einen, wie können wir diesem Bühnensterben entgegenwirken und wie siehst du das? Hast du ebenfalls das Gefühl, dass wir da so eine Trendumkehr vielleicht ein Stück weit geschafft haben?
Den Eindruck habe ich auch, dass eine Trendwende geschaffen ist, wird ja aber auch Zeit, weil das war natürlich ein massiver Einschnitt. Jetzt hast du die Corona-Pandemie angesprochen. Das war natürlich ein extrem massiver Einschnitt und ich möchte es gerne auch nochmal sagen, weil wir natürlich vom Bayerischen Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft auch ganz explizit mit den Hilfsprogrammen in Bayern beschäftigt waren und dass die, glaube ich, sehr stark geholfen haben, dass da viele diese Dürre überstanden haben in der tatsächlichen Pandemie, wo dann Bühnen geschlossen sein mussten und alles. Aber wir haben halt auch gemerkt, dass der Nachgang dann immer noch hart war. Also das war einfach dann irgendwie auch die Unternehmerinnen in den verschiedenen Gewerken, gerade da, wo es um Bühnen und um Auftrittsmöglichkeiten ging, die Bühnen zur Verfügung stellen, aber auch die diese bespielen, war natürlich gezeichnet von der Pandemie. Das war anstrengend, das war mental anstrengend, immer nicht zu wissen, wo es hingeht. Und natürlich wurden auch neben so Kraftressourcen der persönlichen Art auch Geldressourcen einfach dann in Anspruch genommen, sodass das dann einfach, dass viele von den Bühnensterben, die jetzt erst in den letzten 1-2 Jahren kamen, ich darauf auch zurückführe. Also man mag gar nicht drüber nachdenken, wie das aussehen würde, wenn diese Programme nicht so gut gezogen hätten, die wir da betrieben hätten. Aber die Situation ist trotzdem so, wie sie ist und man muss da was machen. Ich glaube, dass wirklich da wieder mehr Veranstaltungen, also das Publikum muss zurückkommen. Also bei diesen Teilmärkten, wo es wirklich um Aufführungen geht, das Publikum möchte auch zurückkommen, den Eindruck habe ich. Und ich glaube, das ist auch so für mich immer so ein Ausdruck von dem generellen Wunsch nach Gemeinschaft. Ne? Was ja dann irgendwie, natürlich in der Pandemie hat man es ganz genau gemerkt, dass man das fehlt. Danach haben viele erstmal wieder so langsam versucht, dann zurückzufinden. Also gerade auch, man merkt es besonders auch in Publikumsschichten, die dann ein bisschen zurückhaltender sind, auch ängstlicher, also gerade bei älteren Schichten, also gerade in den Segmenten, wo da das Publikum herkommt, ist das noch deutlicher zu merken. Aber ich denke schon, dass man da irgendwie hingucken muss, um auch natürlich auch nicht nur diese wirtschaftliche Funktion von den Bühnen zu gewährleisten zu sehen, dass die dann das überstehen, sondern auch natürlich auch die gesellschaftliche Funktion, die Kultur an sich hat, aber natürlich auch Kulturwirtschaft. Na, das ist ja dann auch hier Verfolgen von verschiedenen Punkten. Und daran zu gehen, ist natürlich auch eine der großen Herausforderungen, die jetzt eher auf kommunaler Ebene ist natürlich zu gucken. Ne? Also wie können wir schauen, dass unsere Bühnen weiter bestehen, dass wir die Rahmenbedingungen so gut gestalten. Das gilt natürlich auch für die Kinos. Ne? Das ist ja dann im Prinzip das gleiche Ding. Ähnlich geht es ja für den Handel ja eigentlich auch. Also die Phänomene, die ich jetzt so beschrieben habe, die gelten für Handel ja auch gleich. Und da sehen wir jetzt eigentlich auch einen Punkt, was auch noch ein wichtiges Thema ist, was die Kultur- und Kreativwirtschaft an sich gerade auf dem Zettel hat. Also die Umgestaltung von Innenstädten, von Zentren. Also zum einen, wie können zumeist Handelszentren in den mittleren und auch in den großen Städten, die werden neu aussehen. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Also wie kann man das mit Kultur und Kreativ schaffen, die da selber aktiv sind, durch Konzepte wie Pop-Up-Stores oder Ähnliches, da einen Beitrag zu leisten oder da auch ihre Tätigkeit einbringen. Ich meine, Beitrag leisten klingt so, als würde man mithelfen. Wenn man, die wollen ja auch einfach ihren Job machen, ne? Aber das einfach dadurch, dass man da noch Käufer motiviert, die vielleicht zum gängigen Handelssystem nicht mehr so zu motivieren sind. Aber natürlich auch die Gedankenwelt mitzunehmen. Wie denken Kreative anders? Bei so Stadtentwicklung ist auch ein Thema, was natürlich auch in der Stadt und im ländlichen Raum und in kleineren Städten ein denkbares Thema ist, wo wir versuchen, irgendwie auch Verbindung zu schaffen, dass man sich mal kennenlernt und dann vor Ort auch Netzwerke zu bilden oder Gemeinschaften, um gemeinsam zu denken, wie soll unsere Stadt neu aussehen? Oder auch zu gucken, wie eben dann, es können ja auch zum Beispiel auch Bühnen sein. Wie kann man das machen, dass kleine Bühnen mit Auftrittsmöglichkeiten jetzt vielleicht nicht nur im Gewerbegebiet dort stattfinden, wo die Lärmbelästigung nicht so massiv ist, sondern zu gucken, vielleicht ist das belebende Element, das, was wir wieder auch in die Städte zurücknehmen können. Also das ist natürlich auch was, Stichwort Nachtökonomie, was auch viele, viele Bereiche der Kultur und Kreativwirtschaft betrifft. Und wir sind natürlich immer bedacht, dann da die Akteure zusammenzubringen, die es betrifft. Also das ist, ich habe es gesagt, ein kommunales Thema, aber da geht es auch darum, kommunale Träger für zu sensibilisieren, sei es dann das Bauamt oder wo die Bauaufsicht ist, zusammen mit der Kultur, zusammen mit der Wirtschaftsförderung, um da gemeinsam das anzudenken und da Möglichkeitsräume aufzumachen.
Viele öffentliche Kulturangebote leben ja häufig auch von wirtschaftlicher Unterstützung, von Sponsorings, auch durch große Unternehmen, die das dann auch fördern möchten und unterstützen wollen. Jetzt sind wir gerade in einer durchaus ordentlichen Wirtschaftskrise, wo Dinge nicht so ganz einfach sind für viele Unternehmen. Und natürlich auch der Rotstift angesetzt wird. Siehst du da Auswirkungen, gerade wenn es um solche Sponsoring-Themen, um solche Unterstützungsprogramme und Förderungen geht und dass sich da vielleicht dadurch dann auch wieder Kulturschaffende ja neuen Herausforderungen gegenübersehen?
Es ist natürlich so, dass Wirtschaftskrisen dann immer dann im Bereich Sponsoring dann auch auf den den Kulturbereich, der dann auf Förderung, Subventionen angewiesen ist, dann Auswirkungen hat und das unmittelbar. Ja, und dass dann immer das auch eine gewisse Bess mit sich mitbringt und ein weniger an Angeboten dann nach sich zieht. Wenn ich das jetzt mal einfach mal als die Kulturwirtschaft an sich sehe, muss ich sagen, ja, das wird wahrscheinlich dann auch dann treffen können, weil da auch immer wieder noch mit Unterförderung dabei ist, wenn man etwa geförderte Künstler auf die Bühne holt. Aber dann kann er auch eine Wirtschaftskrise in Norwegen treffen, wenn dann deren Exportförderung dann eben nicht mehr greift und man dann die Leute dann nicht mehr als Beispiel zu den bisherigen Preisen bekommt. Ich glaube, wo man wirklich helfen kann, ist, wo es gilt, Impulse zu setzen, die sonst nicht geschehen. Zu sagen, wir probieren mal eine neue Spielstätte aus, ein neues Format, einen neuen Ort mit einem neuen Konzept, ist ja etwas, was auch einfach privat funktionieren kann und auch bestimmt probiert immer wieder wird. Wahrscheinlich gerade im Moment eher nicht, wenn die Wirtschaftskrise so zieht. Und dann ist vielleicht dieser Punkt, also wenn man dann irgendwie sagt, jetzt gehen wir irgendwo rein, dass wir wirklich da gucken, wir unterstützen Vorhaben, die einen Mehrwert haben, die also multiplizierende Wirkung haben, einfach weil sie auf verschiedene Bereiche einzahlen und man somit dann quasi mehrere Mehrwerte schafft. Und das und natürlich unter Hoffnung, dass dann das ist immer die Hoffnung von Wirtschaftsförderung, dass man die Förderung dann irgendwann rausziehen kann, dass dann man nur den Impuls gibt und beim Staat unterstützt und sich das selber in eigenständige Bereich überführt. Ne? Also das ist, glaube ich, wichtig dann zu unterscheiden, weil ich bin Wirtschaftsförderer. Ne? Das ist die Idee, es sind natürlich noch andere Bereiche im Kulturbereich, die sagen, die sind nicht marktfähig und dann sind die halt subventionsbedürftig und dann wird das auch als so anerkannt. Als Wirtschaftsförderer muss ich nur sagen, naja gut, es soll schon die Möglichkeit da bestehen, dass das dort auf eigenen soliden Füßen steht. Aber da auch hier, unsere Aufgabe ist dann eher auch eine beratende zu gucken, welche Partner kann man mit reinnehmen, weil ganz oft wissen, das gilt ja nicht nur, wir sind jetzt sehr stark bei dem Bühnenwesen und Auftrittsmöglichkeiten, aber in ganz vielen anderen Bereichen wissen Kultur- und Kreativschaffende gar nicht, was für andere Mehrwerte sie schaffen, außer den ein, zwei, die sie verfolgen. Und da natürlich zu zeigen, guck mal, da machst du doch auch etwas. Oft zum Beispiel ist das etwas, was in der Stadt selber wirkt, auch den Gemeinschaftsgeist. Nimm doch irgendwelche Partner mit, die dir helfen können. Mach denen das klar. Und wenn sie dir bei der Kommunikation helfen, ist auch schon mal was gewonnen. Aber einfach so dieses Spektrum aufzumachen, das ist etwas, was auch an der Stelle wieder sehr wichtig ist und bleibt.
Mhm. Wenn du zum Abschluss nochmal so einen Wunsch frei hättest für deine Arbeit, für deinen Arbeitskontext, was würdest du dir denn vielleicht wünschen? Du hast ja gerade schon so Themen auch angesprochen wie stärkere Sichtbarkeit auch für Unterstützungsmöglichkeiten, für Vernetzung, für, aber gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, das würde, glaube ich, wirklich helfen, um meine Arbeit auch noch effektiver zu machen, um mehr erreichen zu können?
Am meisten hilft uns Offenheit von Stakeholderinnen und Stakeholdern, von Leuten, mit denen wir arbeiten. Und das ist dann sehr breit. Das ist natürlich immer, diese Netzwerkpflege macht dann aufwendiger, aber dafür wird es dann auch stabiler, man sagt heute resilienter, wenn verschiedene mit dabei sind. Weil wir als bayerische Einrichtung sind angewiesen darauf, mit Leuten vor Ort zu arbeiten. Das ist ein kommunales Thema, weil auch viele Wirkungen, die wir auch beschrieben haben, jetzt sind kommunal und wirken dort auch in erster Linie. Aber die Kleinteiligkeit der Branche sorgt auch dafür, dass die Vernetzung vor Ort ist und da auch enger ist. Und wir können immer nur dann volle Wirkung entfalten oder entfalten helfen, wenn wir mit Leuten vor Ort arbeiten und möglichst vielen. Ich hatte schon gesagt, also unsere klassischen Anlaufstellen sind, weil wir auch öffentlich sind oder halb öffentlich, die Wirtschaftsförderung und das Kulturamt, Wald, Kultur, Wirtschaft. Gibt aber noch viele andere Stellen dabei, die sich dann auch engagieren. Die Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern haben da alle auch Aktien mit drin, in den verschiedenen Themen, die Sie angesprochen haben, auch immer mit dabei. Aber für die Unternehmen und selber, also auch die UnternehmerInnen, die sind immer bei kleinteiligen Unternehmen immer auch die Persönlichkeiten, die dann dabei sind. Und das ist so das, was uns am meisten hilft. Insofern ist so die Offenheit dann auch aufeinander zuzugehen, nicht nur mit uns, weil wir sind nur der Vermittler, aber dann vor Ort, das ist ganz wichtig. Ich war jetzt gerade auch wieder letzte Woche in Niederbayern unterwegs, um wirklich zu gucken, wie wir dann nicht nur die Stadt, sondern auch den Landkreis hinzunehmen können und wohl wissen, dass das unterschiedliche Zuständigkeiten sind. Aber wenn alle davon wissen und dann gemeinsam sich mal zumindest mal einen Termin ausmachen, wenn wir uns alle treffen und dann sehen, ist viel gewonnen. Und das ist das, was wir vor Ort brauchen, weil wir wissen nicht die vielen Räumlichkeiten, die auch dann angenommen werden von den Leuten, was man braucht. Braucht man eher den Bahnhof in der Nähe oder Parkplätze? Wie tickt die Branche? Wir gucken dann ein bisschen die Zahlen, um zu wissen, welche Teilmix sind dann mehr verstärkt dabei. Wir können auch Inputs mitbringen, aber wenn wir wirklich in die Vernetzung gehen wollen vor Ort, dann brauchen wir die Partnerinnen und Partner vor Ort. Und das ist so eines der ganz wichtigen Dinge, weil dann geht's auch noch erst weiter, ne? Um dann auch zu sagen, was bräuchte man? Ich habe über die Räume gesprochen. Raumfragen gerade im ländlichen Bereich sind sehr, sehr wichtig. Ne, als Treffpunkt, aber auch gemeinsamer Arbeitsort. Coworking Spaces, das kann es da auch geben, natürlich. Und es muss jemand finden, der das macht, der da irgendwie sich, wir haben ja gerade auch ganz spannendes Projekt, was da im Allgäu entstehen ist, wo dann einfach die Szene vor Ort gesagt hat, wir wollen sowas entwickeln. Und das ist eine Herausforderung. Dabei zu unterstützen ist gut. Dann gucken wir, wo man noch was mit an weiteren Unterstützern mit ins Boot bekommt. Und dieses Miteinander ist einfach immer das Wichtige vor Ort, weil dann können wir auch weitermachen. Also dann sind auch wieder, öffnen sich halt andere Türen, ne? Wenn wir so einen Ort zum Beispiel haben, das Wirtschaftsministerium hat vor 4 Jahren einen Staatspreis für bayerische Kreativorte ausgelobt. Kommt jetzt alle 2 Jahre, nächstes Jahr wieder. Einfach, wo wir so Orte suchen und die dann prämiert werden können. Das ist ja dann Wunder, da gibt es ja sogar Geld. Ne? Aber eben auch Sichtbarkeit vor Ort, weil das mit dem Prophet und dem Berg und wie man sich im eigenen Land kennt, ist es dann immer ganz gut, wenn man dann irgendwie aus München einen Preis bekommt, um das vor Ort selber zu zeigen. Das haben viele von den PreisträgerInnen bisher uns auch so gespiegelt. Das hilft. Aber wir müssen sie erstmal kennenlernen und dass wir die Kommunikation losgehen. Das ist so, man kommt immer zu so Basics, die es dann braucht, die dann aber letztendlich dann die Erfolgsscheine sind, um eine weitere Entwicklung zu ermöglichen.
Dann wünsche ich dir bei diesen Netzwerken ganz, ganz viel Erfolg und danke dir für deine Arbeit und für deine Zeit und deine Antworten.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Nach diesen Einblicken gehen wir direkt rüber in das Gespräch mit Dr. Anton Schröpfer von Teach Meet Beat. Lieber Anton, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei dir treffen können. Direkt neben deinem Studio und ein wenig darüber sprechen können, was Kultur- und Kreativwirtschaft eigentlich bedeuten, warum es wichtig ist und was konkret du damit eigentlich in diesem Bereich machst. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass das klappt.
Vielleicht starten wir wirklich mal damit, was du hier eigentlich tatsächlich machst. Und vielleicht kannst du uns da einfach mal einen Überblick geben und kurz erklären, wie das Ganze hier entstanden ist, was du da machst und warum du das eigentlich machst.
Ist eine lange Geschichte tatsächlich. Also so die Kurzform ist immer, also das heißt Teach Meet Beat. ne, ist ein Tonstudio mit einer integrierten Lernumgebung, weil wenn man sich hier umschaut, sieht man, das Tonstudio steht nicht alleine, sondern ist integriert in so einem kleinen Campusgelände, wo es Seminarräume gibt, wo es Übernachtungsräume gibt im Garten. Hier kriegt man Catering und schlafen direkt vor Ort. Und das war schon immer, also das entspricht sozusagen also meiner Idealvorstellung von dem, wie man heute so Lernräume gestalten kann, um gemeinsam voneinander zu lernen, Formate zu starten. Genau, mein Fokus liegt auf der Musik, wie man sieht, ne, weil es ja schon immer von mir eine große Leidenschaft war. Ich mache eigentlich schon immer Musik, seitdem ich, also immer so ein bisschen übertrieben, aber so intensiv mit Auseinandersetzung mit Musikproduktion seit meinem 16. Lebensjahr. Und es war eigentlich nie so mein Hauptstandbein, sondern das hat sich sozusagen durch mein Leben immer so, vor allem so mitgezogen und habe dann so die klassische, was man heute so verlangt, Schule, Studium. Und dann hat es mich weitergetrieben in die Doktorarbeit an der TU München. Genau, aber irgendwann, so nach meiner Doktorarbeit, war so eine Zeit, wo ich ja quasi so meine eigene Karriere ein bisschen hinterfragt habe und da gesagt, ist wirklich die Wissenschaft das, was ich immer machen will? Ja, weil das Wissenschaftssystem ist ja nicht ganz leicht. Man hat immer befristete Zeitverträge. Man ist speziell an der technischen Uni sehr stark an so Schwerpunktthemen gebunden, die mit technologischem Fortschritt zu tun haben. Genau zu der Zeit war Corona, ne, also das hat ja auch viel in Frage gestellt. Und es war eine so Überlappung von verschiedenen Entwicklungen und Gelegenheiten, weil zu der Zeit, man muss immer, das erzähle ich immer dazu zu der Geschichte, weil ohne das wird es das nicht geben. Grundbaustein sozusagen für das alles hier hat meine Mutter gelegt mit ihrer Firma Effadent. Da geht es um Fortbildung von zahnmedizinischen Fachangestellten. Und das gewachsen über die 20 Jahre. Und genau zu der Zeit, als so meine Doktorarbeit am Abschließen war, war so die Entscheidung, ob man, oder die Frage, ob man quasi, und auch der Bedarf, die Schule nun mal auszubauen in Form von Räumlichkeiten. Und das war sozusagen die Gelegenheit, wo ich gesagt habe, da kann ich mitwirken. Also wir haben dann quasi so ein gemeinsames Projekt gestartet. Und ja, das war der Anlass, auch den Traum zu verwirklichen. Und es steckt dann, wenn man so das Konzeptuelle betrachtet, so im Namen diese drei Bereiche, Teach, Meet, Beat, also Faszination für Bildung, gemeinsames Lernen, immer sozusagen verstanden von unten auf, also an Projekten, an praktischen Beispielen, immer mit was arbeiten, dann vernetzen, ne, weil ich so sehr wichtig finde, dass sie verschiedene Branchen miteinander vernetzen, Wissenstransfer betreiben und dann halt Beat durch das Medium der Musik und alles, was halt mit Sound zu tun hat. Genau, das ist eher so die ausschweifende Geschichte. Und was man hier machen kann, ist Tonstudio mieten. Man kann hier mit Bands rein, man kann einzeln rein, man kann Stimmen aufnehmen, Instrumente aufnehmen. Man kann sie mit einer größeren Gruppe hier einmieten und Songwriting-Camps veranstalten. Man kann aber Workshops veranstalten. Es war zum Beispiel auch schon mal jemand aus der Uni da, der hier sein oder ihr Buchprojekt weitergetrieben hat und hat halt sozusagen Raum gesucht, kreativen Raum. Das ist so das eine Standbein, die ich selber mache. Also wenn ich Zeit habe, Recordings und Dienstleistungen im Bereich Musikproduktion. Genau, so mal die Kurzversion von dem Ganzen.
Aber das heißt im Endeffekt so ein bisschen Kultur- und Kreativwirtschaft mit Verantwortung, kann man das so ein bisschen?
Ja, genau. Also steht da auf meiner Homepage. Und ich bin ja an der, also da muss ich schon immer diesen Bezug zur Wissenschaft herstellen, weil ich natürlich an der Universität immer konfrontiert bin, mit so diesem Zeitgeist, also den halt alle, von dem alle sprechen und man kriegt dann sozusagen immer dieses Aktuellste mit, wo die Debatten stehen, was man sozusagen, wo die Erwartungen liegen und da ist halt dieser Verantwortungsbegriff ganz stark, vor allem in der technologischen Forschung, ne, Responsible Research and Innovation ist ein großes Schlagwort bei uns und den Begriff finde ich schon wichtig, aber sozusagen, ich finde, den darf man nicht nur sozusagen auf diese technologische Innovation anwenden, sondern muss den auch breit verstehen. Und für mich ist speziell die Kreativwirtschaft, Kunst und Kultur, sind für mich persönlich so Bereiche, wo man gesellschaftlich ganz viel bewirken kann und halt auf eine verantwortungsvolle Art und Weise. Genau. Also ja, definitiv Verantwortung steht für mich ganz vorne. Und das kann man unterschiedlich verstehen. Verantwortung in der Mitgestaltung von Gesellschaft. Also darum mache ich zum Beispiel mit meiner Firma ein ehrenamtliches Projekt. Das nennen sie die Soundwerkstatt, wo ich Kinder und Jugendliche durch öffentliche Fördergelder, die einwerbe, zusammen im Verein Kultur entfalte Talent, den sozusagen kostenlosen Zugang zu dem Tonstudio gebe. Und die bekommen 4 Tage Zeit. Dann können die mit Leuten aus der Musikproduktion, Artists und PädagogInnen, können die hier einen Song produzieren, ne, sozusagen auch was zur kulturellen Bildung beitragen. Das ist für mich ein Beispiel für eine Verantwortung. Und dann eine unternehmerische Verantwortung, weil ne, Kunst ist eine heikle Branche. Da sind die Arbeitsbedingungen auch nicht so toll und vor allem also NewcomerInnen und Leute, die was starten wollen, haben es schwer. Und da ist für mich so als Unternehmen immer wichtig, dass man sich entgegenkommt, ne, weil man muss schon in Frage stellen, wer kann sich heute noch einen Tonstudio-Tag leisten? Und das ist ein schwieriges Pflaster. Und da finde ich den Gespräch zwischen möglichen Kundinnen und das, was man hier anbieten kann, extrem wichtig. Und bin da immer sehr dankbar, wenn man da ins Gespräch geht, weil viele das erscheuen. Also das ist eigentlich so eine Erfahrung, dass offene Gespräche über so dieses, wie kann man sie treffen, ist schon ein sensibles Pflaster. Mhm. Genau, also jetzt mal so als Beispiel, wie ich so Verantwortung verstehe. Genau. Also nicht sagen, das hier mal Preis und wer es nicht leisten kann, aus die Maus, sondern so gegenseitiges Entgegenkommen und voneinander lernen. Ne, was braucht dieser Space auch noch mit jedem Besuch? Kriege Inputs. Ja, so. Miteinander wachsen ist so die Devise quasi.
Mhm. Mhm. Bevor wir da vielleicht gleich nochmal tiefer drauf eingehen, du hattest vorhin gerade im Vorgespräch auch schon erzählt, es war jetzt gerade erst eine Schulklasse da und du hast gerade schon das Projekt eben auch angesprochen. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, wie das genau abläuft? Also vielleicht auch an dem Beispiel der Schülerinnen, der Schüler und Schülerinnen, die hier gerade da waren.
Ja, genau. Also das Projekt heißt Zaunwerkstatt und es steht eigentlich für so eine ziemlich simple Formatidee. Also simpel ist die nicht, aber die Idee ist, Kids kommen hierher, kriegen 4 Tage Zeit, können alles nutzen, kriegen Unterstützung und produzieren ihren eigenen Song. Das heißt, sie schreiben eigene Texte, produzieren die Beats selber, lernen was, wie man Spuren aufnimmt, wie man Mikrofone ansteckt, wie man richtig einpegelt, wie man die Spuren dann schneidet, editiert, wie man mischt, was Mastering bedeutet. Also eigentlich so dieses Rundum-Paket. Sie kriegen sogar noch die Möglichkeit, weil wir immer eine Fotografin dabei haben, die das begleitet, dass die ihr eigenes Coverbild erstellen können. Und wenn die wollen, wird es am Ende sogar öffentlich, also released über gängige Streaming-Plattformen. Und der Prozess ist immer ganz witzig, weil als die Soundwerkstatt zum ersten Mal stattfand, habe ich nur so ein Programm geschrieben und jede Stunde einzeln ganz penibel durchdeklariert. Aber die Erfahrung zeigt, dass quasi die Musikproduktion schon gewisse Schritte einfach vorgibt. Man braucht einen Text, man muss aufnehmen, man braucht Chords, man braucht Chord Progressions und so weiter. Und dann ist das immer so ein natürlicher Prozess. Und ich habe ganz tolle Leute dabei, die Kids sehr, sehr toll an die Hand nehmen und den, ja, so einen Raum und Möglichkeiten schaffen, dass die mal über ihre Dinge reflektieren, die sie beschäftigen und das dann im Text aufschreiben. Und dann ergibt eigentlich kommt das eine zum anderen. Viel Austausch ist vorhanden. Also wir machen am Anfang immer kleine Gruppen. Ne, wer mag jetzt singen, wer mag rappen, wer mag Text schreiben, wer mag das machen. Aber sehr flexibel. Also die Kids wechseln da ständig in Gruppen und sagen, ist mir gerade ein bisschen langweilig, mag ich es lieber rappen. Dann gehen sie in einen anderen Raum rüber und werden Teil von der Gruppe. Ja, und so läuft es eigentlich ab. Und am Ende haben wir toi, toi, toi bisher immer einen fertig produzierten Song, die man danach hören kann.
Du hast gerade vorhin davon gesprochen, dass man sich gerade in der Kultur- und Kreativwirtschaft auch so ein bisschen gegenseitig unter die Arme greifen muss oder zumindest versuchen sollte, da so ein bisschen sich gegenseitig zu unterstützen, wo es denn sinnvoll geht. Wenn du hier gerade auf den Landkreis blickst und die Kultur- und Kreativwirtschaft hier im Landkreis, was würdest du denn sagen? Wie gut steht das Ganze da? Und ist das hier auch eine Region, in der viel Kreatives und kulturell alles auch entstehen kann, weil die Basis vielleicht dafür da ist?
Ja, also die nette Antwort ist, man unterschätzt oft, was es schon gibt. Man muss genau hingucken. Man muss ja Sachen hervorheben, die sozusagen auch von der Stadt finanziert werden. Also das Dingfest zum Beispiel, dass es eine Musikschule gibt und so weiter. Nee, die Rolle von Schulen darf man auch nicht vergessen, wo quasi schulischer Musikunterricht stattfindet. Also ja, es gibt schon die klassischen Strukturen und so Angebote in Form von Konzerten. Und da muss man gucken. Es gibt viele kleine Akteure und Vereine, die man nicht auf den ersten Blick sieht, wenn man hier in der Region guckt. Zum Beispiel in Theisbach gibt es eine tolle Initiative. Wir kennen immer noch nicht alle. Und da sieht man schon, dass ist ein Teil des Problems, dass man quasi sie untereinander nicht sieht. Man sieht hier, wenn man in den Landkreis fährt, keine Kultur. So. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da ist, sondern sie ist eher versteckt. Ne? Ja, und dann muss man, ja, es ist, Kultur ist schwierig, weil wenn es um so Fragen geht, der Finanzierung, der Unterstützung, ne, vor allem jetzt in den Zeiten, die man immer als Krisen rahmt, wo man dann Einsparungen machen muss, ist Kunst und Kultur, sind immer die Bereiche, die eh schon nicht so gut aufgestellt sind, im Verhältnis, muss er immer im Verhältnis denken. Genau, und das trifft halt dann auch auf die Branche. Also kurze Antwort ist, es ist nicht sichtbar. Es ist eher so im Untergrund wabert. Und das ist für mich aus meiner Sicht ein großes Problem. Weil immer, wenn ich mit Leuten erzähle, die alle Leute, die kennen, die wissen zum Beispiel oft gar nicht, dass ich ein Tonstudio habe, obwohl ich einen Instagram-Account habe, obwohl ich eine Homepage habe und Projekte mache, schon in der Zeitung war. Ja, also die Sichtbarkeit und der Austausch ist quasi so ein ganz großer Punkt.
Genau. Was denkst du, was da besser gemacht werden könnte? Also gibt es da Ideen von dir, wo du sagst, das wird wirklich helfen?
Das weiß ich nicht. Es gibt ja Vereine, jetzt habe ich letztens wieder einen kennengelernt, der sitzt in Landshut, in einem tollen Kulturverein, den ich bisher nicht kannte, ist halt auch nicht weit weg. Und der hat macht gerade so, der versucht so eine Plattform zu installieren, so ein Online-Netzwerk eigentlich, um diese Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich habe jetzt durch so ein paar Kontakte, die ich mittlerweile geknüpft habe, auch zu Vereinen und Konferenzen, auf denen ich war, geht es aber vielen so. Also zum Beispiel in Berlin. Die haben dann wieder ein anderes Problem, das ist teilweise übersättigt von Kulturangeboten, aber die haben genau das gleiche Problem, dass man sie nicht sieht. Die machen dann Netzwerke, Plattformen. Aber da ist wieder die Frage, wie schafft man das, dass das die Leute dann nutzen? Also dann ist wieder diese Nutzungsfrage die Herausforderung. Ja, ich selber habe da keinen Lösungsweg, sondern nur so im Prozess halt immer versuche, dass man da sie verknüpft. Also viele Leute einladen, Projekte starten, sie öffnen, gesprächsoffen sein und halt immer auf der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten. Das ist eigentlich so, ich glaube, so diese Eigeninitiative von den Leuten kann man nicht, die braucht's. Also man kann sie nicht auf irgendeine Instanz verlassen, die jetzt irgendwas startet. Also meine ganz persönliche Ansicht, natürlich ist super, wenn es so was wie ein Verein gibt oder eine Plattform, wo man sagt, das wird jetzt zentralisiert. Aber das funktioniert nicht immer so gut, wie man eigentlich meint. Eigentlich ist es ein guter Gedanke, aber
häufig ist es ja so, dass gerade wenn es wirtschaftlich so ein bisschen angespannter wird, dann wird ganz schnell bei der Kultur eingespart und dann fallen hier und da Förderungen weg, die davor eigentlich essentiell waren, damit Dinge überhaupt entstehen konnten. Sind wir ja gerade in einer Zeit, wo es wirtschaftlich hier und da vielleicht durchaus etwas herausfordernd ist. Wie siehst du das momentan?
Eigentlich genau so, obwohl ich immer vorsichtig bin, weil ich nicht jemand sein mag, der so nur schimpft und sagt, ah, die Kultur wird kaputt gemacht, weil es gibt Fördertöpfe, es gibt Initiativen und da haben wir wieder bei dem Punkt, man muss sie da halt reinfuchsen. Also wenn man wirklich jemand sein will, der sagt, ich engagiere mich für Kultur, dass man Kultur erhaltet, Kultur stiftet, muss man sie umgucken. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt ja zum Beispiel jetzt die Initiative von Kulturen, Söhne und Töchter, wo es quasi um das Thema von Wirtshaussterben geht und das Aussterben von Subkultur. Ja, und die machen das auch eigeninitiativ, ne, mit Hilfe von Crowdfunding an die Öffentlichkeit gehe, versuchen über Mitgliederstrukturen Finanzierungsmöglichkeiten einzuholen. Und das ist für mich auch so ein gutes Beispiel eigentlich, wie man es machen kann. Ne, ob das dann aufgeht, ist wieder eine andere Frage. So, ja. Das heißt, ja, die Kultur hat es schwer in Form von Einsparungen. Genau. Aber es gibt im bescheidenen Rahmen Möglichkeiten. Und die muss man jetzt suchen und wirklich penibel gucken.
Aber das heißt, vielleicht gerade da wird es ja den Kulturschaffenden auch helfen, wenn man solche Fördermöglichkeiten auch transparenter irgendwo mal darstellt oder irgendeine Art von Informationsmöglichkeit hat, die das Ganze ein bisschen komprimierter zeigt, was es für Möglichkeiten gibt, oder?
Ja, witzigerweise gibt es die ja. Also Bayern Kreativ zum Beispiel. Ne? Machen immer hauen immer Informationen raus. Und hier startet hier wieder eine Förderung, hier ein Überblick von möglichen Förderungen. Und das machen eigentlich viele. Das, also ich verstehe das auch nicht ganz. Das müsste man eigentlich, wäre das ein interessantes Forschungsthema zum Beispiel. Also wenn es Angebote gibt, warum kommen die da nicht an? Also warum teilen viele KünstlerInnen und Leute, die in der Kreativbranche sind, die die Erfahrung, dass das einfach nicht sichtbar ist. Und man muss dazu sagen, bei Finanzierungen, nicht bei allen, aber bei vielen, sind da die Hürden sehr hoch. Also weil es verlangt tatsächlich viel Eigenengagement, viel Eigenarbeit, die ja nicht bezahlt wird. Ja, man muss sie in die Antragsbürokratie einarbeiten. Man muss die Formate oder die Ideen, die man hat, weil man mag ja eigentlich immer Musik machen. Das ist das, was man machen will. Man mag Spaß haben, Musik machen, coolen Stuff produzieren. Aber das reicht halt der Förderung jetzt. Ne? Sondern man muss das einbinden, eben in so Themen wie Gleichberechtigung, soziale Ungleichheit und so weiter und so fort. Das sind ja wichtige Themen. Es ist wichtig, dass die Förderung auf sowas aufmerksam macht. Genau, aber da fängt die Arbeit dann an. Man muss Konzepte sozusagen, das nennt man dann Antrag, in die Antragsprosa eingießen, das auch ernst nehmen. Also ich bin jetzt auch kein Fan, wenn man jetzt quasi nur so Talk betreibt, ohne dass man das ernst meint. Ja, und dann kann man schon auch Projekte durchführen, aber da muss man die Berichterstattung machen, da muss man die Belege sammeln, da muss man einreichen. Ach je, also das ist halt wirklich viel Arbeit. Und oft, weil, also, ne, es gibt, wir haben jetzt zum Glück eine Initiative, also eine Förderlinie gefunden, wo das sehr, sehr gut funktioniert, wo auch die sehr unterstützend sind. Das ist halt eine Traumsituation. Aber ich habe ja schon Erfahrungen gemacht, am Anfang wollten wir die Soundwerkstatt bei einer anderen Einrichtung beantragen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. So, also fehlende Rückmeldung, langsamer Prozess. Ich meine, es war Corona, das muss man auch wieder sagen. Genau, das sind so die, aus meiner Erfahrung, die Hürden bei dieser ganzen Geschichte. Ja.
Wenn du für dein Projekt und alles, was du hier machst, mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, wo würdest du das Ganze denn gerne hin entwickeln?
Oh, da bin ich visionär tatsächlich. Also was mich glücklich machen würde, ist, also wenn das so weitergeht, wie es jetzt sie abzeichnet, ne, dass man sagt, hier hat man einen Ort, wo man sie einmieten kann, ein Ort, wo quasi, das ist ja mein Ziel, wenn es um die Soundwerkstatt geht, die Förderung endet 2027, also ich muss jedes Jahr einen Antrag schreiben, aber der Topf endet 2027, dass man hier Unterstützungsmöglichkeiten, kooperative Kofinanzierungsmodelle findet mit Schulen, mit dem Landkreis, mit den Gemeinden, mit Unternehmen, mit Vereinen, Stiftungen, dass man quasi das einmal im Jahr anbieten kann. Das wäre so eine Herzensangelegenheit, auch für die Kids, weil für die ist das, glaube ich, eine sehr wichtige Erfahrung, sowas. Und dann auch an den eigenen Angeboten schrauben und feilen. Also mit was ich gerade sympathisiere, ist zum Beispiel sowas wie die Soundwerkstatt im Format für Erwachsene anbieten. Jetzt nicht nur immer aus dem Bereich Musik, sondern zum Beispiel auch für Firmen oder Unternehmen, wenn es im Bereich Teambildung geht, ne, soziale Kompetenz, miteinander finden. Aufmerksames Zuhören, finde ich zum Beispiel so ein Musikalität hat also eine soziale Komponente, die man außerhalb der Musik mitnehmen kann. Ne, aufmerksames Zuhören. Schreibt ein Freund von mir gerade wirklich einen tollen Artikel drüber, wo er sagt, so diese Pflege der gemeinsamen Beziehung, der sozialen Beziehung braucht sowas wie careful listening. Ne? Und das lernt man zum Beispiel durch solche Formate, dass man nicht, wenn der andere eine Textidee hat oder ein Bedürfnis, das er widerspiegeln muss, will, dass man nicht einfach drüber bügelt, weil man den eigenen Gedanken durchsetzen will oder weil man mehr Textpassagen haben will als der andere oder lauter oder leiser sein will. Bei den Kindern kriege ich das oft mit so, ja, warum ist meine Stimme so leise? Ja, weil es halt sozusagen ins Gesamtbild passt. Hör mal zu, was passiert? Und das zeigen wir ihnen dann. Schau, jetzt mache ich mal der Stimme weg. Hä? Jetzt klingt es aber blöd. Jetzt mache ich der Stimme mal lauter. Hä? Jetzt klingt es aber auch blöd. So, und also vom Sound bis hin zu diesen sozialen Interaktionen, da kann man viel, viel lernen tatsächlich. Naja, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit. Wir hatten schon mal über Resilienz gesprochen, ne, so dass man durch Musik und diese Erfahrungen der Resilienz stärkt, in Krisenzeiten zum Beispiel. Ja, so, das wäre so mein Traum. Und das ist dann ganz visionär, schon so einen schulischen Gedanken dahinter, weil die Umgebung hier ist halt, also ihr liebt es hier, weil man hier kann man so viel machen, theoretisch, dass man das auch vielleicht ausweitet. Also, dass man das nicht nur musikalisch betreibt, weil der Raum hier lässt da andere Kunstformen zu, ne, schreiben, lesen, tanzen, wandern, verschiedene Sachen. Also es sind für mich alles so Medien, die man mal so außerhalb der professionellen Schienen was lernen kann, was, glaube ich, schon auch wichtig ist. Und nicht nur so eine Nische, sondern wirklich auch Substanz hat fürs Leben, gemeinsame Leben, ja.
Aber das heißt, da könnte man ja dann auch gut wieder die Brücke bauen zu anderen Unternehmen, die jetzt nicht aus der Kulturwirtschaft kommen, wo man sagen kann, hey, hier gibt's eine ganze Menge Dinge, die für uns irgendwie hier selbstverständlich sind, die für euch vielleicht ein spannendes Learning werden.
Würde ich sagen, definitiv, ja. Und so, zumindest in meinem Erfahrungsbereich ist es so wichtig für Menschen, den Erfahrungsraum zu öffnen und mal wirklich Erfahrungen machen, die nicht im Alltag verankert liegen. Weil nur dann, wenn man was anderes sieht, kann man anderes erfahren, anderes wahrnehmen. Also ich kann halt immer so aus diesem Projekt der Kids reden, weil das ist das, was ich schon lange mache und viel Erfahrung habe. Aber ich bin mir sehr sicher, das lässt sich übertragen. Die kommen zum Beispiel zusammen, die kennen sie teilweise überhaupt nicht. Das ist Klasse 5 bis 9. Dann haben die unterschiedliche Backgrounds, kulturell. Ne, viele haben Migrationshintergrund. Manche können auch fast kein Deutsch, also die verstehen sie ja manchmal gar nicht richtig. Dann habe ich sehr diverse ReferentInnen. So. Und da kommt eine Gruppe zusammen, die sie nicht kennt, die sehr unterschiedlich ist. Und dann ist ja quasi die Challenge, wie man gemeinsam eine tolle Zeit haben kann und gemeinsam was schaffen kann. Und da lernt man, glaube ich, sehr viel. So, ja. Das ist halt dann wieder auch was man in Teams, ne? Also Teams sind ja auch nicht immer nur eine Einheit. Ja, dann, sondern da gibt's dann ja Konflikt, Kommunikationsprobleme und Neid. Muss man, ist halt Teil von Teams. Wow. Dass man sie nicht versteht, dass vielleicht das Arbeitsklima nicht gut ist. Ja. Oder sozusagen, es gibt da tolle Teams, aber dann hat man trotzdem die Möglichkeit, dass man quasi durch ein gemeinsames Produkt, so wie jetzt einen gemeinsamen Song zum Beispiel, das einfach nur bestärkt und rausgeht und sagt, wow, habe ich noch nie erlebt, finde ich fantastisch. Und wenn man rausgeht und sich gestärkt fühlt, das ist so das Ziel hier. Das finde man muss, also ich bin immer happy, wenn die Leute hier gestärkt rausgehen. Ja.
Was meinst du, wie man vielleicht genau das auch besser noch in die Unternehmen reintragen kann? Weil das könnte ja am Ende auch wieder eine schöne Symbiose sein, wo man sagt, man hat dadurch vielleicht auch eine Möglichkeit, Dinge quer zu finanzieren, die dann im anderen Bereich, zum Beispiel mit Schülern und Schülerinnen, wieder Dinge möglich machen.
Also meinst du jetzt quasi in Form von Angeboten für
Unternehmen, was Teambuilding angeht oder eben solche Erfahrungsräume zu schaffen?
Ja, genau. Also das habe ich eigentlich schon so ein bisschen erzählt so mit Teams. Also vielleicht, um konkreter zu werden, wir hatten auch schon mal gebrainstormt, gemeinsam Song fürs Unternehmen, für die Telefonwarteschleife. Das haben wir so ganz konkrete Beispiele. Obwohl erfahrungsgemäß ist es einfach auch was, wenn man einfach einen Song hat, den man dann mitnimmt. Den nimmt man fürs Leben mit. Also der geht ja nicht weg. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man was lernt, irgendeine Methodik des Sprechens oder so, ja okay, das kann man zwar verinnerlichen, aber mit einem Song hast du immer sowas, das bleibt. Du kannst es immer anhören. So, und die Zeit zurückversetzen. Aber wenn es dir mal nicht gut geht oder so, oder wenn du die selbst anzweifelst, kannst du da reinhören und die wieder in die Zeit zurückversetzen. Und das ist das Tolle an der Musik zum Beispiel. Ja, und wenn es um die anderen Gedanken geht, wenn es jetzt so Soundwerkstatt, gemeinnützige Arbeit, Firmen sind super wichtig. Also ich habe ja schon Unterstützung bekommen für die Soundwerkstatt, von der BMW Group zum Beispiel. Und das fand ich toll. Also ich habe angerufen, sagen die, super, wir können das und das beitragen. Und ich konnte dann zum Beispiel noch eine zusätzliche Honorarkraft dafür organisieren, weil es halt eine große Gruppe war, die war schon wuselig, aber toll. Ne, und das macht es leichter am Ende. Also Verknüpfungsmöglichkeiten sind sehr viele da. Die muss man sozusagen aber auch wieder, meine Meinung, im Dialog bearbeiten. Also weil ich bin ja ein Freund von Formaten, die angepasst sind. Also ich mag jetzt nicht jemand sein, der sagt, hier ist das Format und dann schreibst du die da rein, sondern auch bedarfsorientiert. So, was ist eigentlich wichtig? Wo, ne, das ist halt sozusagen wichtige Gespräche mit dem Führungspersonal, wo seht ihr eigentlich, oder mit den Teams, wo seht ihr eigentlich Bedarf? Woran hakt's? Und da kann man auch gezielt musikalische Übungen dazu machen. Also je nachdem. Also, genau.
Dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall mal ganz viel Kraft für die Zukunft und viele kreative Ideen rund um diese Projekte. Und auch danke für dein Engagement in dem Bereich und danke für die Zeit.
Danke ebenso für die Zeit, mich sehr gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Gründe, Wachse, Lebe. direkt aus dem Herzen des Landkreises Dingolfing-Landau. Wenn Ihnen die Reise durch die inspirierenden Geschichten unserer lokalen Unternehmer und Unternehmerinnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer bevorzugten Plattform zu abonnieren. So verpassen Sie keine Episode voller Innovation, Tradition und unternehmerischem Geist. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Freunden und bleiben Sie verbunden für noch mehr inspirierende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.